Unser Text heute Morgen stammt aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 25 bis 29. Und wir beginnen hier eine vierteilige Predigtserie. Aber ich werde heute Morgen nicht den ganzen Abschnitt abdecken können, sondern ihn vorstellen und euch eine Einleitung geben. Wir werden diesen Abschnitt erst nach 3 Sonntagen abschließen und dann den sich anschließenden Text bis einschließlich Vers 37 betrachten, Lukas Kapitel 10. Wir wollen diesen so wichtigen Text nicht übereilt durchgehen und sicherlich werdet ihr seine Bedeutung bereits beim ersten Durchlesen erkennen. Lukas 10, Verse 25 und folgende. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Von allen Fragen, die je gestellt werden könnten, von all den Fragen, die je beantwortet werden könnten, ist keine wichtiger als diese. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Das ist die wichtigste Frage, die gestellt und beantwortet werden kann. Und der Grund dafür ist, dass jede menschliche Seele unsterblich ist. Keine Seele, keine innere Person in irgendeinem Menschen hört jemals auf zu existieren. Jeder Mensch, der je geboren wurde, lebt für immer. Unsere Körper sterben, aber unsere Seelen leben für immer weiter. Wir wurden unsterblich geschaffen. Die Annihilation ist eine Lüge, der Seelenschlaf ist eine Lüge, die Reinkarnation ist eine Lüge, die Evolution ist eine Lüge. Jede Person, die je gelebt hat, wird für immer die sein, die sie ist. Die einzige Frage lautet: Wo und unter welchen Umständen wirst du die Ewigkeit verbringen? Und das ist offensichtlich die dringlichste Frage, die gestellt werden kann. Und verglichen mit der kurzen Zeit, die wir auf dieser Erde leben, überwiegt ihre Dringlichkeit allen anderen Erwägungen. Jeder von uns ist unvergänglich. Du wirst für immer als du selbst weiterleben. Und Jakobus beschreibt das Leben auf dieser Welt wie ein Dunst, der für eine kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Er ist wie ein Dampf aus einem kochenden Wasserkessel, der für einen Moment zu sehen ist und dann ist er vergangen. Das Leben auf dieser Welt ist im Vergleich zur Ewigkeit also eine äußerst, äußerst kurze Zeit. Wir werden für immer leben. Wir werden nie aufhören zu existieren und wir werden diese Ewigkeit an einem von 2 Orten verbringen, im Himmel oder in der Hölle. Das sind die einzigen beiden Orte. Es gibt keinen anderen Ort, es gibt kein Fegefeuer, es gibt keine Warteschleife, es gibt auch keine Vorhölle. Es gibt den Himmel und es gibt die Hölle und das ist alles. Ihr werdet während der gesamten Ewigkeit an einem dieser beiden Orte sein. Ihr werdet euch bewusst sein, dass ihr dort seid. Und alle eure rationalen Fähigkeiten werden auf Höchstleistung laufen. Und auch euer Zartgefühl, eure Empfindlichkeiten, euer Verständnis, eure Einsicht werden nicht in irgendeiner Weise abgestumpft sein, sodass weder die Freuden des Himmels geschwächt noch die Schmerzen der Hölle gemildert werden. Und das ist die Frage aller Fragen und es ist eine grundlegende Frage, zugegeben. Es ist eine sehr elementare Frage, aber sie ist unverzichtbar und es ist unverzichtbar, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Wir befassen uns hier mit Grundlagen. Wir befassen uns mit Jesus und dem Evangelium, das er verkündigte und das ist die Grundlage von allem. Es ist die Grundlage für den Rest des Neuen Testaments und aller Werke der Gemeinde, die verrichtet wurden, seit das Evangelium geschrieben wurde. Und wisst ihr was? Ich entschuldige mich in keiner Weise, dass wir uns mit dieser Frage beschäftigen. und uns mit ihr befassen. Ich möchte euch nur kurz schildern, was im Leben Jesu zu diesem Zeitpunkt geschieht. In weniger als nur einem Jahr, in wenigen Monaten, wird er am Kreuz hingerichtet werden, dann von den Toten auferstehen und, wisst es, weitere 40 Tage später in den Himmel aufsteigen und den Heiligen Geist senden. Und damit beginnt das Zeitalter der Gemeinde. Jetzt befindet er sich im letzten Jahr seines irdischen Lebens, seines dreijährigen kurzen Dienstes auf Erden. Und zu diesem bestimmten Zeitpunkt hat er die Botschaft des Evangeliums bereits in Galiläa verbreitet. Jetzt in diesen letzten Monaten zieht er durch die Dörfer und steht in Judäa hier und dort und verkündigt die wunderbare Botschaft des ewigen Lebens. Wir befinden uns hier mitten im Lehrdienst unseres Herrn. Er fordert Menschen dazu auf, wahre Jünger zu sein. Und er hat in Kapitel 9, 23 bereits gesagt, wenn ihr mir nachkommen wollt, im wahren Sinne, dann verleugnet euch, nehmt euer Kreuz auf und folgt mir. Das bedeutet, verleugnet euch selbst, eure eigenen Ambitionen, eure eigenen Wünsche und den eigenen Willen und ordnet euch mir unter. Weigert euch, Kontakt mit der Person zu haben, die ihr bisher wart. Folgt mir nach, sagt er. Und verkündigt, dass ich der Herr eures Lebens bin. Nehmt das Kreuz auf, selbst wenn ich den Tod von euch fordere. Seid bereit zu sterben. Und ordnet euch allen Umständen gehorsam meinem Willen und meinem Wort unter. Das ist die schwere, die authentische Berufung zur wahren Jüngerschaft. Inmitten der Lehren über wahre Jüngerschaft hat unser Herr dann 70 von seinen wahren Jüngern zusammengerufen und sie paarweise ausgesandt, um die Botschaft der wahren Jüngerschaft zu verbreiten. Es ging darum, das Evangelium der Rettung durch Glauben an den Messias vorzubereiten. Und die 70 waren ausgezogen und sie hatten auch einige Erfolge. Und so befinden wir uns inmitten der evangelistischen Bemühungen unseres Herrn Jesus und den 12 Aposteln und der 70, die ebenfalls ausgesandt wurden. Inmitten dieser Verkündigung des Evangeliums, der Einladung an die Menschen, wahre Nachfolger Christi zu werden, die Einladung, sich selbst zu verleugnen und das Kreuz aufzunehmen und gehorsam zu sein. Inmitten dieser Dinge kommen wir in diesem Text zu einem sehr persönlichen Gespräch. Obwohl es in einer öffentlichen Umgebung stattfand, war es ein sehr persönliches Gespräch. Das ist Evangelisation von Angesicht zu Angesicht. Wir haben Jesus in Synagogen draußen predigen sehen. Das war meistens das, was er tat. Die Apostel sind paarweise ausgezogen und haben in Städten und Dörfern und Galiläa gepredigt. Also die 70 sind in alle Dörfer ausgezogen, die Jesus besuchen würde und bereiteten den Weg vor, indem sie das Evangelium dort öffentlich verkündeten. Und Jesus hat bei diesen Anlässen auch selbst meist gepredigt, mit einigen wenigen Ausnahmen. Er hat Gruppen von Menschen öffentlich gedient und hier kommen wir zu einer persönlichen Begegnung zwischen Jesus und einem Gesetzesgelehrten, der ihm eben diese Frage stellte. Und die Frage lautet, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und das ist die, nochmals, die dringlichste Frage. Jetzt mehr als 2 Jahre nach Beginn seines Dienstes ist Jesus bereits durch Galiläa gezogen. Er hat 1,5 Jahre in Galiläa gepredigt und 12 ausgesandt. Er hat das erste Jahr von seinem Dienst in Judäa verbracht, sodass die Menschen schon von Jesus gehört haben. Jetzt ist er zurück für die letzten Monate vor seiner Kreuzigung und er predigt wieder dabei von den Aposteln und den 70 unterstützt. Aber trotz all der Verkündigung und der gewissermaßen buchstäblichen Verbannung von Krankheiten aus dem Land, ihr wisst, überall, wo Jesus hinkam, hat er geheilt. Trotzdem, trotz der Wunder, eins nach dem anderen, das er getan hat, um all das zu beweisen, dass er der Sohn Gottes ist, trotzdem ist die Zahl wahrer Jünger sehr, sehr gering. Wir wissen, dass es die 12 gab, von denen einer ein falscher Jünger war, also es sind nur noch 11. Wir wissen, dass es die 70 gab, deren Namen im Himmel geschrieben sind, die wir in Vers 20 lesen. Es gibt also mindestens 81 wahre Gläubige und es muss einige andere gegeben haben, die keinen Auftrag hatten und nicht zu den 12 oder den 70 gehörten. Aber das ist keinesfalls eine Menge. Und später, als Jesus nach seiner Auferstehung in Galiläa den versammelten Gläubigen erscheint, sind nur 500 von ihnen da. Und der Heilige Geist, als er nach der Himmelfahrt zu den Menschen im oberen Raum kommt, waren wie viele versammelt? 120. Ist auch nicht gerade sehr viel. Vielleicht waren es ein paar hundert. Aber es waren wirklich, nachdem Jesus seine Macht zur Schau gestellt hat, wirklich nur ein kleiner Überrest. Und damit erfüllen sich eigentlich direkt und definitiv die Worte unseres Herrn Jesus Christus, die er in der Bergpredigt gesagt hat. Denn die Pforte ist eng und wenige sind, die den Weg finden. Und er predigte die Vergebung der Sünde, er predigte das Reich Gottes, er predigte die Segen, aber sie nahmen die Botschaft nicht an, weil sie die Diagnose, dass sie elende Sünder und religiöse Heuchler waren und dass sie sich auf dem Weg der Zerstörung befanden, nicht annehmen wollten. Sie mochten die Diagnose nicht und deshalb lehnten sie auch das Heilmittel ab. In unserem heutigen Text treffen wir jemanden an, der ein Mitläufer in der Menge war. Er wird hier als Gesetzesgelehrter identifiziert und wir werden uns in 2 Wochen mehr über ihn unterhalten. Aber hier geht es um den Verkündigungsdienst von Jesus, den Aposteln und den 70. Hier geht es unmittelbar um ein Gespräch zwischen 2 Menschen und wir lernen daraus einige sehr elementare und hilfreiche Lektionen. Jesus ist schließlich unser Vorbild. Vergesst nicht, die Belesenen, die Elite, die Prominenten, die Mächtigen und die Einflussreichen der Gesellschaft hatten Jesus abgelehnt. Das sind die Weisen, die Klugen aus Vers 21, von denen Jesus sagte, der Vater habe die Dinge vor ihnen verborgen. Und jene, die geglaubt haben und Jesus nachfolgen, sind die Kleinen. Das sind die ohne Rang, die Unbedeutenden. Das waren die Fischer, die Menschen, die manuelle Arbeit verrichteten. Die waren die Unbekannten. Keiner war wirklich Pharisäer, keiner war Sadduzäer, nicht einer war Schriftgelehrter, nicht einer war Rabbiner, nicht einer war ein Priester. Nicht einer von ihnen hatte eine prominente Stellung inne. Mit Ausnahme von Matthäus, das wissen wir, er war Zöllner und damit eine Stellung bekleidete, durch die er bei den Juden verhasster war als irgendjemand sonst. Sie sind sozusagen das Gesindel. Und die anderen, die Jesus hinterher zu laufen schienen, sind Wirte, Sünder und Huren. Aber sie sind die Kleinen. Das heißt, sie betrachteten sich selbst als nichts, als ohne Rang und ohne Errungenschaften. Und in ihrer Verzweiflung und aufgrund einer korrekten Selbstdiagnose oder einer Einschätzung ihres Zustandes nahmen sie das Evangelium an und sie wurden gerettet. Hier begegnen wir jemanden, der zur Elite gehört. Wir begegnen jemanden, der zur religiösen Führungsschicht, zu der absoluten Elite gehört. Und diese Begegnung gibt uns Einblicke, wie man einen Menschen persönlich von Angesicht zu Angesicht evangelisiert. Leute, dieser Gesetzesgelehrte hat ein unglaubliches Privileg. Dieser Gesetzesgelehrte steht dem ewigen Leben in Person gegenüber. Das Ergebnis macht deshalb die Geschichte umso tragischer. Hier sieht er dem ewigen Leben direkt ins Angesicht, stellt die richtige Frage und geht dann auch noch fort dem ewigen Tod entgegen. Das ist ein schrecklicher Verlust einer einmaligen Gelegenheit. Aber in diesem Prozess erfahren wir, was notwendig ist, um effektiv persönliche Evangelisation zu betreiben, und zwar wie Jesus das tat. 4 Dinge sind erforderlich und ich werde diese mit euch zusammen durcharbeiten. Erstens, wenn ihr in Bezug auf das Evangelium und die Fragen des Evangeliums oder des Lebens Einfluss auf jemanden haben wollt, muss euer Gegenüber das ewige Leben anerkennen. Das Schlüsselwort lautet hier Anerkennung. Euer Gegenüber muss anerkennen, dass er für immer leben wird. Zweitens, muss er motiviert sein zum ewigen Leben. Nun, nachdem euer Gesprächspartner das anerkannt hat, dass er für ewig lebt, muss er im Hinblick auf das ewige Leben motiviert sein, motiviert zum Leben, das Gott durch seinen Sohn bietet. die Anerkennung des ewigen Lebens, die Motivation zum ewigen Leben. Und ein dritter Punkt, über den wir sprechen werden, ist die Beschaffenheit des ewigen Lebens. Und wir müssen das Wesen jenes Lebens verstehen. Wenn man über das Gesicht eines Menschen spricht, verwendet man auch für die Beschaffenheit das Wort Komplexion, besonders in der Anthropologie. Komplexion ist nicht sehr häufig. Es ist wahrscheinlich eine angemessene Weise, sich auf Komplexion zu beziehen. Komplexion kommt von dem Wort komplex und bedeutet eine Struktur, eine Ordnung. Bedeutet die Struktur von etwas, die Ordnung von etwas. Und ich möchte mit euch über das Wesen oder diese Ordnung des Lebens sprechen. So wie Jesus es mit diesem Mann tat. Wir gehen also von der Anerkennung über die Motivation, dann zu der Beschaffenheit oder Definition und viertens zum Erwerb des ewigen Lebens über. Wie eignet man sich das nun also an? Nachdem wir verstanden haben, dass es existiert, motiviert sind, es zu empfangen, dessen Wesen verstehen, fragen wir, wie erhalten wir dieses ewige Leben? Scheint logisch zu sein, oder? Das ist der Verlauf des Gesprächs. Und wir sehen, es ist ein sehr gewichtiger, ein wirklich entscheidender Text. Wir haben gerade diesen Text und die Frage gelesen, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und wenn ihr die Bibel lest und die Evangelien studiert habt, und das haben die meisten natürlich von euch gemacht, dann hört sich diese Frage mit Sicherheit für euch sehr vertraut an. Nun, es ist eine vertraute Frage, weil sie mehrere Male im Evangelium auftaucht. Sie taucht sogar in jedem Evangelium auf. Bitte nehmt zur Kenntnis, dass diese besondere Begegnung mit diesem Mann nicht eine Parallele zu irgendeiner der anderen ist. Das hier ist ein einzigartiges Ereignis. In Matthäus 19 war es kein Gesetzeslehrer, sondern ein reicher junger Herrscher. Und die Umstände waren ganz anders, obwohl die Frage identisch war. Und sie war, wie wir klar sehen können, handelte es sich in Johannes 6 um eine Gruppe von Menschen, nicht um eine einzelne Person. Dieses Ereignis steht also für sich selbst und lässt sich nicht wirklich mit anderen vergleichen, weil die anderen Situationen einfach anders sind. Aber was wir trotzdem durch die anderen Berichte erfahren, ist, dass die Frage über das ewige Leben die Menschen zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten und verschiedenen Begegnungen und unterschiedlichen Herkünften beschäftigte. Menschen beschäftigte diese Frage. Die Frage tauchte immer wieder auf. Und sie taucht auf wegen ihres ersten Punktes, den ich euch verständlich gemacht hatte. Sie hatten das ewige Leben anerkannt. Sie erkannten das ewige Leben. Und damit meine ich nicht, dass sie nur anerkannten, dass sie für immer leben würden, sondern dass sie anerkannten, dass sie ein ewiges Leben gab, nicht im Sinne von Bios, nicht körperliches Leben oder existieren für immer, sondern ewiges Leben von Zoe, das heißt ewiges Wohlergehen, ewiger Segen, wirklich Leben. Sie erkannten, dass Gott ein ewiges Reich versprochen hatte, dass Gott ein Reich des Segens, eine Domäne der Glückseligkeit und Freude des Friedens, der Erfüllung, der Zufriedenheit und Hoffnung versprochen hatte. Sie glaubten daran. Und das war ein Bestandteil jener Struktur, die ihre judaistische Philosophie und Theologie ausmachte. Dieses Gespräch hätte nie stattgefunden, wenn die Frage nicht gestellt worden wäre. Die Frage wäre nicht gestellt worden, wenn der Mann nicht an das ewige Leben geglaubt hätte. Er müsste nicht wissen, wie er es erben könnte, wenn er nichts bereit wüsste, dass es existiert. Er wusste, dass er für immer leben würde und er wusste, dass es bei diesem ewigen Leben möglich war, mit Gott in seinem Reich zu leben. Das gesamte Ereignis basiert auf seinem Verständnis von Unsterblichkeit. Und wir wissen natürlich bei uns, dass die Evolution und Materialismus, der Humanismus und der Atheismus den Menschen von dieser universellen Überzeugung abgebracht hat, die von jeher unter den Menschen existierte, und zwar bis in die heutige Zeit hinein. Es ist egal, welchen Teil der Welt ihr betrachtet, im Laufe der Geschichte findet ihr in jeder Kultur, egal wie primitiv diese auch sein mochte, den Glauben an die Unsterblichkeit. Aber jetzt, wo wir in der posthumanistischen, postmaterialistischen und postevolutionären Weltleben brauchen die Menschen den Glauben an die Unsterblichkeit nicht mehr. Und so können wir bei unserer Evangelisation nicht mehr davon ausgehen, dass die Menschen begreifen, dass sie für immer leben werden. Aber historisch gesehen, und ich denke auch heute noch, trotz aller Philosophien, die in die Köpfe in unsere Gesellschaft eingehämmert wurden, glauben die meisten Menschen an die Unsterblichkeit der Seele. Sie tun es immer noch. Menschen versuchen immer noch, zu ihren toten Verwandten zu sprechen, durch Hypnose und, wie heißen es, Seancen. Und die Menschen glauben, und das hört man die ganze Zeit, dass irgendwo da oben die Menschen, die gestorben sind, herunterschauen und sie hier alles beobachten. Es gibt einfach diese Realität, die im Herzen der Menschen existiert, und Gott hat die Ewigkeit im menschlichen Herzen einfach verankert. Und von einem philosophischen Standpunkt aus könnte man sich da zwar ausreden, aber es gibt dieses quälende Gefühl, dass es doch existiert. Der Mensch fühlt die Anziehungskraft der Ewigkeit in seinem Herzen wie ein kleiner, blinder Junge, der einen Drachen steigen lässt und das Ziehen des Windes gegen seine Hand spürt, wenn dieser an der Leine Spannung verursacht, obwohl der Junge das selbst nicht sehen kann. Ebenso fühlt der Mensch die Anziehungskraft der Ewigkeit. Der Schöpfer hat dieses Verlangen im Herzen des Menschen verankert. Und aus diesem Grund war es in der ägyptischen Gesellschaft zum Beispiel üblich, bei der Beerdigung von Pharaonen in den Pyramiden ein Solarboot mit ihnen zu begraben. Das hat nichts mit den Solarzellen zu tun. Also, ja. Aber damit sie über den Fluss in die nächste Welt segeln würden. Und wenn man jemanden in der griechischen Kultur begrub, legte man ihm eine silberne Münze in den Mund. Wenn der Leichnam in die Erde herabgelassen wurde, damit er den Fährmann für die Überquerung des mystischen Flusses in die Ewigkeit bezahlen konnte. Und in der Geschichte Amerikas haben die Indianer, wenn sie ihre Krieger auf den Ebenen des Landes begruben, deren Ponys mit ihnen begraben, damit sie etwas hätten, worauf sie durch die fröhlichen Jagdgründe reiten konnten. Nun, Ähnliches findet sich überall auf der Erde, in der gesamten Geschichte. Gott hat die Ewigkeit im Herzen der Menschen verankert. Aber das ist nicht der Grund dafür, warum der Gesetzesgelehrte daran glaubte, und das ist auch hoffentlich nicht der Grund, warum wir daran glauben. Nun, wir fühlen sicherlich auch die Unsterblichkeit in unserem Herzen, aber wir glauben daran, weil es geoffenbart ist auf den Seiten der Heiligen Schrift. Und der Schriftgelehrte kannte den Tanach und das Altes Testament. Und so wusste er, dass er für immer leben würde. Der Tanach lehrte ihn das. Und er lehrte, dass es einen ewigen Ort des Segens und der Glückseligkeit im Reich Gottes gab und dass es einen anderen Ort des Schreckens und der Furcht und Dunkelheit und Strafe gab. Das ewige Leben wird im Alten Testament viele Male erwähnt. Ich möchte hier nur einige Stellen zeigen, weil sie so wichtig sind. Hört einmal im Psalm 16 die Zuversicht der inspirierten Worte Davids. Psalm 16, Vers 8 und Vers 9. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, wanke ich nicht. Darum freut sich mein Herz und meine Seele frohlockt. David sagt, ich freue mich. Ich empfinde Freude. Und der Grund dafür, den finden wir dann in Versen 9 bis 11. Auch mein Fleisch wird sicher ruhen, denn du wirst meine Seele nicht dem Totenreich preisgeben und wirst nicht zulassen, dass dein Getreuer die Verwesung sieht. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Und David sagte, ich kann alles im Leben ertragen. Ich kann alles durchleben, was mir passiert. Ich kann den Herrn segnen, ich habe den Herrn alle Zeit vor mir, ich werde nicht wanken, mein Herz freut sich, mein Mund frohlockt, ich lebe in Sicherheit. Warum? Weil ich nicht in einem Grab enden werde. Ich werde nicht verwesen in dieser Höhle oder in diesem Grab. Ich werde durch dieses Grab gehen, hinaus auf der anderen Seite, den Weg des Lebens entlang in deine Gegenwart, wo es Freude in Fülle auf immer und ewig gibt. Das hat David gesehen. Das ist die Hoffnung, die dem Gläubigen des Alten Testaments unmissverständlich gegeben wird. die später bei der großen Verkündigung von Petrus in der Apostelgeschichte auf Christus angewandt wird. In Psalm 21, Vers 5 lesen wir von David als König. Er, das ist der König, bat dich um Leben. Du hast es ihm gegeben. Dauer der Tage für immer und ewig. Groß ist deine Herrlichkeit durch deine Hilfe. Durch Gottes Errettung bietet er uns Leben, das für immer währt. Es wird an vielen Stellen wiederholt. Hiob wusste, auch wenn er sterben sollte, so würde er dennoch Gott sehen, Hiob 19, Vers 26, und er würde ihn selbst sehen und niemand anders. David wusste, dass er sterben würde, würde er als Ebenbild Gottes erwachen und vollkommen zufrieden sein. Als Davids kleiner Sohn stirbt, sagt David, er kann nicht zu mir kommen, aber ich werde zu ihm gehen. Er wusste, es würde eine Wiedervereinigung mit seinem kleinen Sohn geben, der gestorben und vor das Angesicht des Herrn getreten war. In dem Psalm 133, Vers 3 lesen wir, der Herr hat den Segen verheißen. Was war das? Leben bis in Ewigkeit. Bis in die Ewigkeit. Und so hatten die Juden die Erwartung der Unsterblichkeit, dass sie für immer leben würden und dass sie für immer die Glückseligkeit der Freude und den Annehmlichkeiten der Gegenwart Gottes leben könnten. Und auch die Propheten nahmen dieselbe großartige Wahrheit auf. In Daniel Kapitel 2, Vers 44 schreibt Daniel zum Beispiel, aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Er selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Und Daniel sah, ebenso wie die anderen Propheten, einem künftigen Reich entgegen. Und sobald dieses Reich einmal begonnen hat, sobald dieses Reich auf Erden eingeweiht ist, wird es nie enden. Die irdische Komponente des Reichs wird nach 1000 Jahren enden, wie das Buch der Offenbarung uns sagt, aber es wird sofort in einen neuen Himmel und eine neue Erde übergehen, das ewige Reich. Sobald Gott also sein Reich errichtete, war das für immer. Das Versprechen bestand also darin, dass man in diesem ewigen Reich mit all seinen Annehmlichkeiten, all seinen Freuden und der gesamten Zufriedenheit in Gottes herrlicher Gegenwart leben konnte. In Daniel 7, der Vision von Daniel, sah in den Nachtgesichten gleich einen Sohn des Menschen. Er sah diesen, wie er vor den Hochbetagten gelangt, vor Gott selbst und wie dieser vor ihn gebracht wurde. Und es ist, wie wir aus dem Neuen Testament wissen, Christus, Jesus Christus, und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, damit alle Völker, Stämme und Sprachen ihm dienen sollten. Und hier erfahren wir, dass dieses Reich in der Gegenwart Gottes, wo es ewige Freude geben wird, für alle Menschen und alle Nationen, für jede Sprache sein wird. Wir lesen, dass seine Herrschaft eine ewige Herrschaft ist, die nicht vergehen wird. Sein Reich ist eins, das nicht zugrunde geht. Sein Reich ist eins, das bestehen bleibt, das ewig ist. Und dann weiter unten in Daniel 7, Vers 18 lesen wir, aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten. Ja, bis in alle Ewigkeit. Das bedeutet für alle Zeiten. Und dann ein weiterer Abschnitt am Ende von Daniel, ein wunderbarer Vers, Daniel 12, Vers 2. Wenn unser Herr kommt, sagt Vers 2 in Kapitel 12 von Daniel, werden viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, aufwachen. Hier geht es um die künftige Auferstehung, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Schande oder Hass, der für immer währt, Strafe, die für immer währt, Verachtung, die für immer währt, Schmach, die für immer währt. Und doch, sie wussten es. Sie wussten, dass es zwei Welten gab, in denen die unsterbliche Seele jeder einzelnen Person leben würde. Entweder die Welt der Gegenwart Gottes oder eine Welt ohne seine Gegenwart. Als Gabriel, der Engel, kam, wie wir in Lukas 1 lesen, und der Maria die Geburt Jesu ankündigte, sagte er in Vers 32 und 33. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Der Engel wiederholte, was Maria bereits wusste, was man sie auch schon gelehrt hatte, dass Gott einen Sohn senden würde, den Sohn eines Menschen, wie es in Daniel 7 steht, und dass er kommen wird, ein ewiges Reich zu errichten. Das war eine unter den Juden weit verbreitete Überzeugung, dass sie für immer leben würden und dass sie immer in der Gegenwart Gottes leben könnten. Und in Gottes Gegenwart würde es Zufriedenheit geben und in seiner Gegenwart würde es Freude in Fülle und es würde Annehmlichkeiten für immer geben. Und deshalb tauchte die Frage immer wieder auf beim reichen jungen Herrscher, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Beim Gesetzesgelehrten, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und in Johannes 6 wird eine ganze Menge von Menschen, die sich in der Gegenwart von Jesus befinden, mit derselben Frage konfrontiert. Johannes 6, Vers 27 sagt, wirkt nicht für die Speise, ihr wisst, das war nach der Speise mit 5000, wirkt nicht für die Speise, die vergänglich ist, sondern für die Speise, die ins ewige Leben bleibt, die bis ins ewige Leben bleibt. Mit anderen Worten, ihr sorgt euch viel zu sehr um irdische Dinge, ihr sorgt euch viel zu sehr um vergängliche Dinge, ihr müsst euch um das ewige Leben sorgen, das der Sohn des Menschen euch geben wird, denn ihn hat Gott, der Vater, bestätigt. Ich biete euch ewiges Leben und ihr lauft mir wegen einem Frühstück hinterher, weil ich euch gestern Abend Brot zu essen gegeben habe. Da fragten auch sie, was sollen wir tun, um die Werke Gottes zu wirken? Und dahinter steht der Gedanke aus Vers 27, dass wir ewiges Leben erben. Auch sie hatten diese Frage. Es scheint, als ob jeder diese Frage stellte. Rabbi ben Eliezer war einer jener Rabbiner in Israel, über dessen Schriften wir verfügen. Und in einer davon sagt er, es gab ein Gespräch, das folgendermaßen begann. Rabbi, lehre uns die Wege des Lebens, damit wir durch sie das Leben der künftigen Welt erlangen mögen. Sie alle glaubten an eine künftige Welt. Und sie wollten ein Leben in der Gegenwart Gottes, nicht die Alternative, nicht die ewige währende Schmach und Verachtung und Hass. Sie wollten Freude und nicht Traurigkeit. Sie wollten Belohnung, nicht Strafe. Sie wussten Bescheid über das nächste Leben. Und dieser Gesetzesgelehrte wusste, dass Henoch direkt in das nächste Leben gegangen war, dass Elia in einem feurigen Streitwagen direkt in das nächste Leben gerufen wurde. Und sie wussten auch, dass Moses einfach in das nächste Leben entfunden war und sein Leib wurde niemals gefunden. Sie wussten, dass Hiob auf das nächste Leben wartete. Und sie wussten, dass David es freudig erwartete. Und so weiter und so fort. Sie kannten ihre Schriften. Ewiges Leben, und zwar nicht chronologisches oder irgendeine Art biologischen Leben, sondern Leben im vollsten Sinne, wirklich in der Gegenwart Gottes zu leben. Sie wussten, dass es das gab. Und ihr fragt vielleicht, nun, warum stellten sie die Frage? Ich meine, waren sie nicht ziemlich zuversichtlich, dass sie sowieso dort hingelangen würden? Nun, ihr wisst, dass das System auf dem Papier oder auf dem Pergament, wenn man so möchte, besagte, man könnte sich mehr oder weniger darauf verlassen, dass der eigene Judaismus einem dorthin bringen würde. Das haben sie geglaubt. Ich meine, wenn ihr jüdisch seid, dann gehörtet ihr doch schließlich zu den Kindern Abrahams. Und sie dachten, natürlich werden wir dort sein. Und wenn ihr am achten Tag noch beschnitten wurdet und die Gesetze eingehalten habt, erinnert euch noch an die kleine Liste, die Paulus aufgeführt hat in Philipper Kapitel 3. Wenn ihr die Gesetze und Zeremonie eingehalten habt und die Tradition und all das und zumindest extern das Gesetz befolgt habt, waren sie dann nicht ziemlich überzeugt davon, dass alles in Ordnung sein würde? Dass die Juden einfach in den Himmel kommen würden? Sie waren doch beschnitten. Sie waren doch die Kinder Abrahams. Und ich sage noch einmal, auf dem Pergament war alles in Ordnung, aber das Pergament befasste sich nicht mit dem was? Mit dem Gewissen. Es war oberflächlich, es war heuchlerisch, es war extern. Es garantierte ihnen das Reich in keiner Weise, wie wir wissen. Und Paulus sagt in Philipper 3, und das ist nach dieser Liste, ich habe all das betrachtet und all die Dinge neu bewertet, von denen ich gedacht hatte, sie würden mich in das Reich Gottes bringen. Und ich habe anerkannt oder erkannt, dass all das nur Unrat, Kot war. Ja, das ist sehr drastisch. Es war nicht nur nicht genug, sondern es hat mich in die entgegengesetzte Richtung geschickt. Und sie wussten das im Innern. Sie waren nicht bereit, nach außen hin zu geben, dass sie nicht qualifiziert waren. Aber es gab in ihrem Leben immer noch diese quälende Frage vom Gewissen her. Sie wussten, sie waren diese getünchten Gräber, von außen angestrichen, weiß und alles schön, aber innen waren sie wie Totengebeine. Und Paulus sagte, denn wer von den Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? Sie kannten die Realität ihres Zustandes, des Zustandes ihres Herzens, nur selbst. Sie hatten sich selbst oberflächlich getüncht, geweißt. Aber die quälende Frage blieb bestehen, weil sie wussten, dass ihr Verhältnis zu Gott nicht stimmte. Weil sie wussten, dass sie ihr Leben nicht im Griff hatten. Sie wussten, sie konnten nicht innerlich rechtschaffen leben. Sie befürchteten, das ewige Leben zu verpassen. Und die Tatsache, dass sie kamen und die Frage stellten, deutete darauf hin, wie diese Frage existierte und dass sie überall existierte. Sie glaubten an ewiges Leben. Sie wollten dort sein. Und als Jesus zu predigen begann, was verkündigte er? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Seine Botschaft war über das ewige Leben. Seine Botschaft war stets ewiges Leben. Und es ist erstaunlich, wie oft das ewige Leben im Neuen Testament erwähnt wird. Mindestens 50 Mal. Er sagte in Markus 10, 29, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker. Und das bedeutet, wenn ihr alles aufgegeben habt, um Christus nachzufolgen, habt ihr im Gegenzug den Leib Christi erhalten. Was heißt das? Ihr habt uns erhalten. Wir sind jetzt eure Familie. Ja? Das all bietet Gott euch. Aber er sagt, unter Verfolgung. Das wirft er noch kurz ein und fügt dann hinzu, und in der künftigen Weltzeit ewiges Leben. Hier geht es in Wirklichkeit um ewiges Leben. Und die Kernbotschaft des Evangeliums ist ewiges Leben. Und das nicht isoliert, sondern einfach überall. Und wenn ihr das Neue Testament mal wieder lesen solltet, und ich hoffe, ihr seid ständig dabei, dann achtet einmal darauf, wie oft dieses Wort vorkommt. Johannes 4, 36. Und wer erntet, der empfängt Lohn und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Johannes 5, 39. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und die Juden betrachteten die Schriften und erforschten sie. Warum? Sie wollten den Weg zum ewigen Leben finden. Und das war es wirklich, wonach sie suchten. Und wisst ihr, sie waren in vielen den Evangelikalen der heutigen Zeit weit voraus, wenigstens an der Oberfläche. Zumindest wussten sie, dass es um das ewige Leben ging und nicht um ein besseres Leben hier auf der Erde. Jesus sagt in Johannes 6, 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und Vers 68 fragt Jesus, wollt ihr nicht auch gehen? Wir haben es gerade gesungen. Erinnert ihr euch an die Antwort von Petrus? Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte, was ewigen Lebens. Jeder war am ewigen Leben interessiert. Es ging überall um ewiges Leben. Es war die Frage, die jenen Menschen am meisten am Herzen lag. Jeder wird für immer leben. Wo? In seinem Reich. Und wenn Gott ein Reich hat und ich da sein kann, um für immer mit ihm zu leben, wie erbe ich dann dieses Reich? Logische Frage. Jesus sagte, meine Schafe hören auf meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Es geht um ewiges Leben. In Johannes 12 und die Verse 24 und 25 lesen wir, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Ihr verliert euer Leben hier, ihr verleugnet euch selbst, ihr kreuzigt euch selbst, ihr stellt eure eigenen Interessen zurück und ihr lebt für immer. Das ist der Punkt, an dem es in der Diskussion des ewigen Lebens eine Verbindung mit Lukas 9, 23 gibt. Wenn jemand mir nachkommen will, heißt es, um ewiges Leben zu empfangen, so muss er sich selbst verleugnen. Wenn ihr euer Leben verliert, gewinnt ihr es. Wenn ihr an eurem Leben festhaltet, Leute, dann verliert ihr es. Und so geht es immer weiter. Es finden sich immer wieder in dem Evangelium Johannes 17, 2 und 3. Gleich wie du, das ist Vater, Jesus betet zu seinem Vater, ihm, den Sohn, Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wenn ihr ewiges Leben wollt, müsst ihr Gott erkennen. Ihr müsst Gott in Christus und durch Christus erkennen. Und dann kommt ihr zur Apostelgeschichte und die Apostel und Prediger ziehen aus und ihre Botschaft ist was? Die Botschaft des ewigen Lebens. Es gibt nichts anderes, als die Botschaft des ewigen Lebens zu verkündigen. Apostelgeschichte 13, 48. Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Das Wort des Herrn aber wurde durch das ganze Land getragen. Nun, ich könnte noch Römer 2, 7 und Römer 5, 21 erwähnen oder Römer 6, 23 kennen wir alle. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben. Besonders auch 1. Timotheus, Kapitel 1, Vers 16. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben werden, zum ewigen Leben. Oder wir waren gerade in Titus, Titus 1, Vers 2. Aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens. Das ist der Grund, aus dem Christus kam. Das ist der Grund, warum Paulus das Evangelium verkündete. Im ersten Johannesbrief wird das ewige Leben mehrere Male erwähnt und auch Judas 21 erwähnt das ewige Leben. Es ist einfach überall, ich glaube, der Punkt ist deutlich, oder? Und dabei gibt es sogar noch andere beschreibende Begriffe, nicht nur immer ewiges Leben. Es wird umschrieben durch Phrasen. Aber hier im Griechischen ist es Zoe Aionios, ewiges Leben, ein Leben, das nie endet. Und so kehren wir zu unserem Ausgangspunkt zurück. Ihr werdet für immer leben. Jeder wird das. Körper sterben, Menschen nicht. Und ihr werdet für immer als ihr selbst leben. Und wie schon gesagt, ist die Annihilation eine Lüge. Dass alles vorbei ist, nämlich wenn man stirbt und wieder zur Erde wird. Der Seelenschlaf ist eine Lüge. Die Reinkarnation ist eine Lüge. Die Evolution ist eine Lüge. Leute, keine Angst, ihr entwickelt euch nicht weiter oder zu irgendetwas anders oder zurück. Ihr seid ihr selbst und ihr werdet irgendwo sein. Und es gibt nur zwei mögliche Orte, an denen ihr sein könnt. In 1. Timotheus 4, 8 sagt Paulus, dass die leibliche Übung zu wenig nutzt. Trotzdem, Leute, verbringt ihr ständig Zeit damit und macht großes Aufheben über euren physischen Körper. Aber das hat wenig Nutzen, weil dieser ein vergängliches Gut ist. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich. Warum? Weil sie ein Versprechen birgt, das nicht nur für das Gegenwärtige, sondern auch für das künftige Leben nützlich ist. Wenn ihr an etwas arbeiten wollt, arbeitet an dem Teil von euch, das für immer hält. Erkennt die Gesellschaft, in der wir leben. Seht ihr das? Wie sie mit dem vergänglichen Fleisch besessen sind und der ewigen Seele gegenüber völlig desinteressiert und gleichgültig? Sämtliche Evangelisation, meine Lieben, beginnt hier. Es geht nicht um dieses Leben. Es geht nicht um dieses Leben. Es geht nicht um Wohlstand in deinem Leben. Es geht nicht um Gesundheit in deinem Leben. Es geht nicht um Glück in deinem Leben. Es geht nicht um Heilung in deinem Leben. Es geht nicht um Erfolg. Es geht nicht um Geld. Es geht nicht um Besitztümer. Es geht auch nicht um Freiheit von Sorgen. Darum geht es nicht. All das ist Schrott- und Ramsch-Evangelisation. Darum geht es nicht in Gottes Wort. Und so etwas werden Menschen aufgrund falscher Voraussetzungen um ihre Seele betrogen. Lauf vor Menschen weg, die das verkaufen. Sie sind Irrlehrer. Wenn ihr also Evangelisation betreiben wollt, müsst ihr den Fokus der Menschen von Jesus wird meine Probleme für mich lösen. Zu Jesus wird mich im künftigen Leben erlösen verschieben. Bis der Sünder das wirklich versteht, kann Evangelisation nicht einmal beginnen. Der Feind jedoch liebt es, die Lüge zu verbreiten, dass es kein ewiges Schicksal gebe. Ihr strebt und werdet von Würmern gefressen. Es bleibt gut der Dung und das ist alles. Ihr düngt die Erde, in der ihr liegt und das ist das Ende. Also lebt ihr in Saus und Braus, während ihr könnt. Und das ist die vorherrschende Lüge in unserer Gesellschaft, die von Vertretern der Evolutionstheorie und Humanisten, Materialisten und Atheisten gleichermaßen verbreitet wird. Sie weigern sich, an einen Schöpfer zu glauben, denn wenn sie das täten, wäre er der höchste Richter. Und wenn er der höchste Richter wäre, dann steckten sie wirklich in großen Schwierigkeiten. Leute, ihr werdet für immer leben, entweder in der Gegenwart Gottes oder wie in 2. Thessalonicher 1 gesagt wird, ewiges Leben vom Angesicht des Herrn hinweg. Und ihr werdet bei Bewusstsein sein und alle eure Fähigkeiten werden bis aufs Äußerste geschärft, damit alle Schmerzen der Hölle und alle Freuden des Himmels empfunden werden können. Oh, das heute zu sagen, ist sehr unbeliebt bei der Evangelisation, weil es so unbeliebt ist, über die Hölle zu sprechen. Es wird irgendwie als rüde empfunden, wenn man darüber spricht. Und über den Himmel zu reden, ist unbeliebt, weil jeder lieber hier auf Erden sein möchte. Wir möchten nur darüber reden, wie die Dinge in diesem Leben besser werden können. Wie Jesus dieses Leben für uns am besten reparieren kann. Erinnert ihr euch, wie häufig Jesus über die Hölle sprach? Über Weinen, Klagen, Zähneknirschen, äußere Finsternis, wo die Feuer nie erlöschen, der Wurm nie stirbt. Explizite Sprache. Matthäus 8, 12, Matthäus 22, 12, 13, Matthäus 24, 51, Matthäus 25, 30. Wenn ihr irgendeine Form von legitimer Evangelisation betreiben wollt, müsst ihr die Realität des ewigen Schicksals klarstellen. Und das ist die erste Aufgabe der Evangelisation. Das ist die allererste Aufgabe. Niemand wird von selbst kommen und diese Frage stellen, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben, wenn ewiges Leben keine dringliche Angelegenheit ist? Wie gelangen wir dorthin? Nun, wir müssen aufhören, über die Probleme in diesem Leben zu sprechen und die Menschen für das künftige Leben motivieren. In den seelsorgerlichen Gesprächen wird manchmal klar, dass es für bestimmte Situationen keine oder nur geringe Chancen auf Aussicht, auf Besserung in verzwickten Lebensbereichen und Situationen gibt. Es gibt keine Auswege. Gewisse Dinge lassen sich nicht zurückdrehen. Und wir müssen schlichtweg lernen, die Menschen in jeder Lebenslage zur Ermutigung ihrer Hoffnung auf den Himmel zu setzen. Wir müssen immer ermutigen, aber besonders in schwierigen Fällen müssen wir dann daran erinnern, dass sie Teil dieser Welt sind, uns Bedrängnisse verschaffen. Und Jesus sagte, in der Welt, da habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und eines Tages werdet ihr als seine Kinder diesen Sieg erringen. Betrachtet diese Bedrängnisse und diese Schwierigkeiten als das, was sie sind. Sie sind Teil dieser Welt, in der wir leben. Das ist Wahrheit. Und das ist der Punkt, den ihr bei der Evangelisation ansteuern müsst. Ich möchte es euch möglichst praktisch machen. Wenn heute in der Regel jemand in diesem Umfeld evangelisiert oder wenn die Gemeinde evangelisiert, geht es häufig einfach nur darum, mit empfundenen Bedürfnissen zu arbeiten. Wisst ihr, was ich damit meine? Nach dem Motto, lasst uns herausfinden, worin Menschen ihre Abhängigkeiten haben. Lasst uns herausfinden, wo sie ihre kleinen Macken und ihre Enttäuschungen haben. Lasst uns finden, was ihre Herausforderungen im Leben sind, was ihrem Empfinden nach nicht so ist, wie sie es in ihrem Leben gern hätten. Wisst ihr, vielleicht sehen sie nicht aus, wie sie es ihrer Meinung nach tun sollten. Vielleicht sind sie schwerer, als sie es ihrer Meinung nach sein sollten. Wisst ihr, vielleicht rauchen sie zu viel, trinken sie zu viel, sind abhängig, haben Laster und Geldsorgen und so weiter. Lasst uns herausfinden, wo ihre Probleme sind und setzen dann dort an. Und wir werden sagen, Jesus ist das Hilfsmittel für dein Problem. Diese kleine Sache, die dich an deinem Leben stört. Jesus ist der Helfer aller Problemfälle. Leute, das ist die leider weit verbreitete Evangelisationsmethode unserer Tage. Ihr könnt Bücher lesen, in denen steht, wenn man die empfundenen Bedürfnisse der Menschen entdecken kann, kann man sie zu Christus führen. Das ist eine glatte Lüge. Stimmt nicht. Leute, hört einmal gut zu. Die primäre Motivation zur Errettung hat nichts mit dem Leben zu tun, mit diesem Leben zu tun. Gar nichts. Es gibt kein Versprechen im Evangelium, dass ihr ein sorgenfreies Leben haben werdet. Es gibt nicht dieses Versprechen. Es gibt kein Versprechen, dass es ein schmerzfreies Leben geben wird. Es gibt nicht mal ein Versprechen, dass es ein glückreiches und erfolgreiches Leben geben wird. Die Botschaft des Evangeliums befasst sich mit dem, was im nächsten Leben geschieht. Und während ihr hier seid, harrt ihr in Hoffnung aus. Und das ist es, was wir alle hören müssen. Aber eine besondere Erinnerung brauchen die Leidtragenden, mit denen wir so oft sprechen. Das ist der Punkt, wo Hoffnung einsetzt. Nun, vielleicht seid ihr erfolgreich im Leben. Vielleicht seid ihr wohlhabend in diesem Leben. Vielleicht seid ihr gesund in diesem Leben. Vielleicht seid ihr auch zufrieden in diesem Leben. Vielleicht habt ihr eine großartige Ehe, einen großartigen Partner, gute Kinder, ein schönes Zuhause, eine gute Karriere. Aber das trifft auch für viele zu, die Christus überhaupt nicht kennen. Andererseits habt ihr vielleicht ein miserables Leben, seid mit einem Trottel verheiratet, seid mit jemandem verheiratet, der untreu ist, habt lausige Kinder, die nichts weiter tun, als euch verrückt zu machen. Vielleicht bekommt ihr Krebs und kämpft mit ihm 15 Jahre lang. Vielleicht wünscht ihr euch immer, etwas zu sein und zu tun und tut es nie. Manche von euch möchten vielleicht heiraten und ihr bleibt euer ganzes Leben Single. Seid sehr zu eurem Kummer, oder? Und so geht es vielen anderen Christen auch. Man misst die Fragen der Errettung nie danach, was in diesem Leben geschieht. Es geht um das künftige Leben. In dieser Welt werdet ihr Not und Bedrängnis leiden. Aber was euch in eurem Leiden über Wasser hält, ist die Hoffnung auf das künftige Leben. Und das ruft Freude in der Gegenwart hervor. Wisst ihr, es würde uns allen gut tun, uns allen, ich betone das, in Entwicklungsländer versandt zu werden. Wir wären besser dran, Sklaven einer primitiven afrikanischen Nation oder Waisen in ein Entwicklungsland zu sein, als in dieser Wohlstandsgesellschaft zu leben und zu versuchen, ein Verlangen nach dem künftigen Leben zu verspüren. Uns geht das so gut hier, oder? Wir müssen aufhören, ein Evangelium anzubieten, das darauf abzielt, Menschen beim Kauf einer größeren Luxuskarosse zu helfen. Das ist vollkommen absurd. Ebenso wie jede andere vergängliche Sache. Wir sprechen hier über die Ewigkeit, nicht das Hier und Jetzt. Vielleicht fragt ihr euch nun, willst du damit sagen, dass Jesus nichts hier und jetzt tut? Natürlich tut er das. Er gibt euch die Gnade und den Frieden und die Freude und das Hier und Jetzt mit all seinen Enttäuschungen zu ertragen. Und einige Kümmernisse in Freude zu verwandeln, weil Prüfungen uns, was machen? Perfekt machen. Warum? Weil sie uns zu Gott treiben. Sie führen uns dazu, dass wir ihn mehr lieben, mehr auf den Himmel hoffen. Und das macht uns zu gesünderen Christen. Die Grundlage für unseren Umgang mit Menschen müssen Fragen der Ewigkeit sein. Nach meinen Beobachtungen geschieht das bei der Evangelisation heute fast gar nicht mehr. Das ist also der erste Punkt. Und das steht nicht einmal im Text. Habt ihr das gemerkt? Es ist impliziert. Stimmt's? Wird das nicht impliziert hier? Ich meine, wenn der Gesetzeslehrer die Frage über das ewige Leben stellt, impliziert das nicht, dass er über das ewige Leben Bescheid wusste? Und ihr wisst jetzt auch Bescheid darüber. Und der nächste Schritt ist von der Anerkennung des ewigen Lebens zur Motivation für das ewige Leben. Und wir müssen zu unserem Gesprächspartner sagen, okay, jetzt, wo du weißt, dass die Bibel ewiges Leben lehrt, dass du für immer leben wirst, motiviert dich das? Dieser Mann, dieser Gesetzesgelehrte sagte, was soll ich tun? Und in 14 Tagen werden wir uns mit der Motivation befassen, dann mit der Beschaffenheit des ewigen Lebens und schließlich mit dem Erwerb oder der Aneignung des ewigen Lebens. Soweit. Amen. Lass uns zusammen beten.